Willkommen bei einer neuen Podcast-Folge. Du hast uns hier ein Bündel an Unterlagen geschickt, das sich mit einer wirklich fesselnden Frage beschäftigt.
Wann kann ich mein eigenes Ich in eine KI speichern? Das klingt erstmal nach Science Fiction, klar, aber dahinter steckt ja dieser ganz tief menschliche Wunsch, nicht einfach zu verschwinden. Eine Art digitales Weiterleben. Eine Hoffnung auf, naja, Unsterblichkeit 2.0.
Total. Und das Gute an der Grundlage, die du uns da geschickt hast, ist, sie vermeidet diese üblichen, einfachen Antworten und legt direkt den Finger in die Wunde des ganzen Themas. Das Kernproblem ist doch, du bist kein statisches Word-Dokument, das man einfach kopiert und irgendwo ablegt.
Nein, genau.
Du bist ein dynamischer, sich ständig verändernder Prozess. Du lernst dazu, du vergisst Dinge, du änderst deine Meinung.
Das ist ein super wichtiger Punkt. Ich glaube, genau das übersehen wir oft. Man denkt, man speichert ein Foto von sich, aber in Wahrheit müsstest du einen Film speichern, der nie aufhört zu laufen. Lass uns mal diese Unterscheidung aufdröseln, die da gemacht wird. Denn wenn Leute von einer KI-Kopie sprechen, meinen sie oft zwei völlig verschiedene Dinge, ohne es zu merken.
Genau. Auf der einen Seite ist da die sichtbare, hörbare Oberfläche. Deine Stimme, deine typische Wortwahl, dein Humor, die Art, wie du was erzählst.
Also alles, was andere von dir wahrnehmen.
Richtig. Woran sie dich erkennen, das ist die äußere Schicht.
Und auf der anderen Seite ist das Innere. Dein Bewusstsein, das Gefühl von Freude oder Trauer, dieses unerschütterliche Wissen, dass du dieselbe Person bist wie gestern.
Obwohl sich deine Zellen und Gedanken ständig erneuern, das ist das eigentliche Rätsel. Und diese Trennung ist der absolute Schlüssel zur ganzen Debatte. Denn die Oberfläche, also wie du auf andere wirkst, die lässt sich heute schon erstaunlich gut simulieren.
Ja, das sehen wir bei Stimmklonen und so.
Genau. Aber das Innere, dieses subjektive Erleben, dieses Licht ist an und jemand ist zu Hause Gefühl, das ist eine völlig andere Dimension. Die Antwort auf die Frage, geht das, hängt also fundamental davon ab, welche dieser beiden Ebenen du meinst.
Okay, dann lass uns mal auf dieser ersten Ebene bleiben, der perfekten Illusion. Es wird ja beschrieben, dass eine KI, wenn du sie mit genug Material fütterst, all deine E-Mails, Chats, Notizen, dass die lernen kann, erschreckend vertraut zu klingen. Sie übernimmt deine typischen Satzkonstruktionen, deine Lieblingswörter, vielleicht sogar deinen Hang zur Ironie, gib ihr noch ein paar Stunden deiner Stimme und fertig ist der akustische Doppelgänger.
Ja, aber das Ergebnis ist dann eben nicht wirklich du. Die Analogie, die da verwendet wird, ist sehr treffend, finde ich.
Die mit dem Schauspieler.
Genau, es ist wie ein herausragender Schauspieler, der dich bis ins kleinste Detail studiert hat und eine Oscar-reife Performance abliefert. Er kann dich überzeugend darstellen, aber er besitzt nicht deine innere Perspektive.
Er fühlt nicht, was du fühlst.
Exakt. Es ist quasi du als Maske. Eine extrem realistische, interaktive Maske, aber eben nur die Hülle.
Moment, da bin ich mir nicht so sicher, ob diese Trennung in der Praxis so einfach ist. Würden wir das wirklich immer merken? Stell dir vor, da ist eine KI, die immer die eloquenteste, witzigste, schlagfertigste Version von dir wäre. Deine Freunde und Familie würden das vielleicht sogar bevorzugen, oder?
Du sprichst einen wahnsinnig wichtigen Punkt an.
Ist authentisch mit all den Fehlern wirklich immer besser als eine idealisierte Version? Der psychologische Effekt ist doch enorm.
Ja, denn für die Außenwelt ist Identität zu einem großen Teil das, was man beobachten kann.
Richtig.
Wenn etwas so spricht, argumentiert und reagiert wie du, dann wird es von deinem Umfeld auch so behandelt. Und genau da wird es ethisch und emotional hochbrisant.
Okay.
Und zwar lange, bevor wir auch nur in die Nähe von echtem Bewusstsein kommen.
Was meinst du damit genau? Kannst du das mal an einem Beispiel festmachen?
Klar. Stell dir vor, du könntest nach dem Tod eines geliebten Menschen mit einem digitalen Avatar sprechen, der perfekt wie diese Person klingt und auf Basis all ihrer hinterlassenen Daten argumentiert.
Puh, okay.
Einerseits könnte das in der Trauerarbeit eine tröstliche Brücke sein, ein Weg, um Abschied zu nehmen.
Andererseits?
Andererseits kann es eine unglaubliche Belastung sein. Eine Illusion, die dich daran hindert, loszulassen. Es könnten völlig neue Formen von Abhängigkeit und Bindung entstehen, deren psychologische Folgen wir heute noch gar nicht absehen können.
Die Wirkung auf die Hinterbliebenen ist ja echt, auch wenn das Gegenüber nur eine Simulation ist.
Absolut.
Und diese Bindung wird ja noch stärker, wenn die KI nicht nur deinen Stil imitiert, sondern dein ganzes Leben zu kennen scheint. Ich glaube, das ist es, was mit diesem Konzept des biografischen Zwillings gemeint ist, oder? Das ist die nächste Stufe.
Genau. Hier geht es nicht mehr nur um die Imitation deines Stils, sondern um ein strukturiertes Verständnis deiner Lebensgeschichte. Diese KI wüsste nicht nur, dass du vor 5 Jahren den Job gewechselt hast, sie würde die Zusammenhänge verstehen. Weil du dich unterfordert gefühlt hast, weil du näher bei deiner Familie sein wolltest.
Weil dieses eine Projekt dich so begeistert hat. Sie kennt deine Werte, deine Motivation, deine Ängste.
Richtig.
Das Ergebnis wäre ja dann, dass diese KI nicht nur so antworten würde wie du, sondern auch so argumentieren würde.
Mhm.
Sie würde deine Prioritäten kennen und deine typische Art, Dinge abzuwägen. Sie würde nicht nur bekannte Fakten nachplappern, sondern deine Denk- und Entscheidungsmuster auf neue Fragen anwenden können. Das ist ja ein gewaltiger Sprung.
Ein riesiger Sprung. Aber genau hier stoßen wir auf eine der faszinierendsten Hürden, die als das Problem der Kontinuität beschrieben wird.
Kontinuität?
Ja, wir Menschen sind ja keine logischen Maschinen. Wir sind voller Widersprüche. Wir ändern unsere Meinung, manchmal von einem Tag auf den anderen.
Stimmt.
Wir halten an Überzeugungen fest, obwohl wir wissen, dass sie irrational sind. Eine glaubwürdige Kopie müsste genau diese unlogische menschliche Entwicklung nachvollziehen können. Sie müsste auch Fehler machen dürfen.
Das ist ein interessanter Gedanke. Eine zu perfekte, glattpolierte Version von dir wäre also am Ende weniger glaubwürdig.
Ja, genau.
Als eine, die auch mal zögert, abschweift oder sich sogar selbst korrigiert. Man würde sie als Fake entlarven, weil echte Menschen eben nicht so perfekt funktionieren.
Exakt. Es gibt diesen wunderbaren Gedanken, dass es gerade die Unschärfe ist, die uns menschlich macht. Eine Maschine, die immer die logischste Antwort basierend auf dem Durchschnitt deiner bisherigen Daten gibt, die würde sich schnell fremd anfühlen.
Klar.
Dein wahres Ich ist vielleicht heute Morgen aufgewacht und hat nach 10 Jahren plötzlich eine komplett neue Meinung zu einem Thema, weil du gestern Abend einen Film gesehen hast, der dich berührt hat. Wie soll eine KI das vorhersagen?
Unmöglich.
Diese Spontanität, diese Fähigkeit zur Revision ist die Essenz unseres Wachstums.
Das erinnert mich daran, wie unser Gehirn mit Erinnerungen umgeht. Die sind ja auch kein sauberer Ordner mit Dateien, aus dem man einfach etwas herauszieht.
Absolut nicht.
Es wird ja betont, dass unser Gehirn Erinnerungen bei jedem Abruf neu zusammensetzt, neu rekonstruiert.
Absolut. Das kennst du bestimmt auch. Du sprichst mit deiner Familie über einen Urlaub von vor 10 Jahren und jeder hat eine komplett andere Version davon im Kopf.
Ja, total. Wer was gesagt oder getan hat.
Genau. Und das ist kein Fehler in unserem Gehirn. Das ist die Art, wie Erinnerung funktioniert. Sie wird jedes Mal gefärbt von deiner aktuellen Stimmung, vom Kontext, von der Person, der du es erzählst.
Eine KI müsste also nicht nur die Fakten deines Lebens speichern, sondern diese unfassbar komplexe und, naja, auch unzuverlässige Dynamik des Erinnerns nachbilden.
Richtig.
Wann eine Erinnerung glasklar ist, wann sie verschwimmt, wann sie plötzlich eine emotionale Reaktion auslöst. Das ist ja keine reine Speicherfrage mehr.
Nein, das ist eine Aufgabe der Modellierung menschlicher Psychologie. Und selbst wenn das alles irgendwie gelänge, kommen wir zum harten Kern der Sache. Dem Bewusstsein.
Ah, jetzt wird's philosophisch.
Der sein. Es ist vielleicht niemand drin, der das alles erlebt.
Hm.
Bewusstsein ist dieses subjektive Innenleben. Man kann es von außen nicht messen, nicht wiegen, nicht verifizieren. Mehr Rechenleistung und mehr Daten führen nicht automatisch zu einem Ich-Gefühl.
Das ist der große Sprung, für den uns bisher jeder theoretische Ansatz fehlt.
Ja.
Aber was ist mit diesen Brain-Computer-Interfaces, von denen man immer liest? Könnte man das Problem nicht einfach umgehen und das Gehirn direkt auslesen? Sozusagen Copy-Paste für Gedanken.
Das ist die große Hoffnung vieler, aber die Realität ist ernüchternd. Heutige Systeme können beeindruckende Dinge tun, klar. Etwa Gedanken in Text umwandeln oder einen Cursor bewegen.
Richtig.
Aber der Sprung vom Erkennen eines Gehirnsignals für das Wort Baum zur tatsächlichen subjektiven Erfahrung eines Baumes, der Geruch der Rinde, das Gefühl der Blätter.
Ja, die Erinnerung eines Baumhauses aus der Kindheit.
Genau, dieser Sprung ist gigantisch. Wir lesen Signale, keine Bedeutungen oder Erlebnisse.
In der Theorie gibt es ja diesen Königsweg, die Whole Brain Emulation. Also die Idee, das Gehirn Atom für Atom oder zumindest Neuron für Neuron zu scannen und digital nachzubauen.
Ja, aber die Hürden sind, wie es so treffend heißt, gigantisch. Stell dir vor, du müsstest von jedem Sandkorn an jedem Strand der Welt die exakte Position, Form, Farbe und Temperatur in Echtzeit erfassen und simulieren.
Okay, das ist ein gutes Bild.
Und die Komplexität eines einzigen menschlichen Gehirns ist noch um Größenordnungen höher. Wir reden von 86 Milliarden Neuronen mit jeweils Tausenden von Verbindungen, deren Stärke sich ständig ändert.
Wahnsinn.
Das ist eine unvorstellbare Datenlänge und eine noch unvorstellbarere Rechenaufgabe. Es ist theoretisch denkbar, so wie eine Reise mit Lichtgeschwindigkeit theoretisch denkbar ist. Aber praktisch liegt da ein riesiges Gebirge vor uns.
Okay, aber lass uns mal für einen Moment das Gedankenspiel wagen. Wir spulen 200 Jahre in die Zukunft und es klappt. Irgendwie. Wir haben eine perfekte Kopie von dir. Dann stellt sich doch die ultimative philosophische Frage. Bist das dann wirklich du?
Mhm.
Stell dir den Prozess vor. Du sitzt auf einem Stuhl, ein Scan wird gemacht und in der nächsten Sekunde wird dein digitaler Zwilling aktiviert. Du stehst aber immer noch vom Stuhl auf und lebst dein Leben weiter.
Und genau das ist für viele der entscheidende Knackpunkt. Es ist kein Fortsetzen deines Bewusstseinsstroms, es ist ein Verdoppeln.
Ah.
Von dem Moment der Kopie an laufen zwei getrennte Geschichten. Es entstehen zwei separate Wesen, die sich ab diesem Moment unterschiedlich entwickeln, neue Erfahrungen machen, neue Erinnerungen bilden.
Die Kopie würde sich zwar als ich erleben und alle meine Erinnerungen haben, aber...
Aber dein subjektives Erleben, dein Ich, ist in deinem biologischen Körper geblieben.
Es ist also keine Unsterblichkeit, sondern die Erschaffung eines Erben, der mir perfekt gleicht.
Diese Kontinuität des eigenen Erlebens kann eine Kopie per Definition nicht bieten. Deshalb ist die viel wahrscheinlichere und nähere Zukunft auch nicht der große Seelen-Upload.
Sondern
etwas, das viel leiser und schleichender in unseren Alltag kommt.
Okay, aber lass uns das mal praktisch durchspielen, denn da wird es wirklich spannend. Es fängt ja klein an, vielleicht mit einer KI, die E-Mails in deinem Stil beantwortet.
Klar.
Dann kommt ein Avatar, der für dich in Routine-Meetings sitzt und die wichtigsten Punkte zusammenfasst. Und irgendwann gibt es ein System, das aus all deinen Lebensdaten, Notizen, Fotos, Sprachnachrichten eigenständig Gespräche führen kann. Und dann, wer hat die Rechte an diesem Ding?
Das ist die Millionen-Euro-Frage. Stell dir vor, dein digitaler Zwilling schließt in deinem Namen Verträge ab, weil er perfekt deine Argumentationsmuster kennt und weiß, welche Risiken du normalerweise eingehen würdest.
Okay.
Der Vertrag stellt sich als Katastrophe heraus. Wer haftet dann? Du oder die Firma, die den Avatar betreibt? Daran siehst du, wie schnell das von einer philosophischen zu einer knallharten rechtlichen Frage wird.
Oder noch persönlicher. Dürfen deine Angehörigen deinen Avatar nach deinem Tod weiterlaufen lassen und mit ihm sprechen?
Puh, ja.
Darf dein digitaler Erbe eine eigene Meinung zu politischen Themen entwickeln, basierend auf deinen Daten, die du aber nie explizit geäußert hast? Spricht er dann für dich?
Genau.
Und was ist mit Fälschung und Betrug? Wenn jemand deinen digitalen Zwilling kapert und in deinem Namen emotionale Appelle an deine Familie schickt, um an Geld zu kommen?
Diese Fragen werden in dem Moment relevant, in dem die Imitation gut genug ist, um Vertrauen zu schaffen und dieses Vertrauen zu missbrauchen. Und dieser Punkt,
ja,
an dem es für Außenstehende kaum noch zu unterscheiden ist, ob sie mit dir oder deinem Stellvertreter sprechen, der kommt wahrscheinlich früher, als uns lieb ist.
Wenn wir das also für dich auf den Alltag herunterbrechen, bedeutet sich selbst speichern in naher Zukunft wahrscheinlich nicht Unsterblichkeit, sondern erstmal Entlastung und Erweiterung.
Richtig. Eine KI, die dich wirklich gut kennt, wird dir Arbeit abnehmen können. Sie schreibt wiederkehrende Antworten, sie bereitet Entscheidungen nach deinen Mustern vor, sie sortiert deine Projekte so, wie du es tun würdest.
Sie wird zu einer Art Erweiterung meines Selbst.
Genau, wie ein zweites externes Gehirn, das dir zuarbeitet und deine kognitiven Fähigkeiten verstärkt.
Und da kommt dieser letzte, wirklich provokative Gedanke ins Spiel. Es ist ja kein einseitiger Prozess.
Wie meinst du?
Naja, du lagerst nicht nur Persönliches an eine KI aus. Du übergibst dir Teile deines Denkens. Und indem du das tust, formt und verändert dieses Werkzeug auch dich und deine Denkweise zurück.
Ah, okay.
Wenn die KI immer die perfekte Formulierung findet, verlernst du es vielleicht selbst. Wenn sie deine Entscheidungen vorstrukturiert, denkst du vielleicht nicht mehr so frei über Alternativen nach.
Genau, du speicherst dich also nicht nur in der KI. Die KI schreibt auch ein Stück weit an deinem eigenen Ich mit. Es ist eine Symbiose.
Was am Ende bleibt, ist also ein Fazit, das weder panisch noch euphorisch ist. wenn wir unter einer Kopie verstehen, dass eine KI so klingt und schreibt wie du und deine Lebensgeschichte plausibel erzählen kann, dann sind wir da technologisch schon verdammt nah dran. Wenn du aber meinst, dass dein Bewusstsein, dein inneres Erleben in einer Maschine weiterlebt, dann fehlt uns nicht nur die Technik,
sondern vielleicht sogar das grundlegende Verständnis dafür, was da überhaupt übertragen müsste.
Und das ist vielleicht der Gedanke, den du mit mir solltest. Die Frage ist nicht nur, ob wir eine perfekte Kopie von uns schaffen können.
Sondern?
Die Frage ist, ob wir am Ende dieses Prozesses überhaupt noch dieselbe Person sind, die wir kopieren wollten. Das war unser aktueller Podcast von deritblog.de.
Hinweis zur Produktion: Dieser Podcast wurde erstellt mit Unterstützung von ChatGPT, NotebookML und Googles Gemini.